Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch heute mal wieder dienen zu dürfen. Bevor ich mit der Predigt anfange, wollte ich noch einmal kurz einen Werbeblock hier reinbringen zur Hirtenkonferenz. Wir waren jetzt die letzten 3 Tage, einige von Mittwoch sogar, bei der Hirtenkonferenz. Bernie und Willi waren auch mit da. Hört euch die Vorträge gerne an. Es waren sehr gute Vorträge. Die Redner waren Johannes Pflaum, Wolfgang Nestvogel, Tim Kelly und Benedikt Peters. Es waren wirklich sehr ermutigend, sehr erbauend, wie man in einer Welt lebt, wo Drangsal herrscht und wie man trotzdem mit dem Ziel vor Augen im Glauben leben kann. Ich möchte einmal kurz beten, bevor wir mit der Predigt anfangen. Vater im Himmel, ich komme jetzt in Schwachheit vor deinen Thron und wir schauen gleich in dein Wort. Und bitte nimm diese Predigt als ein Lobpreisopfer an. Bitte verändere unsere Herzen und schenk, dass wir mit diesem Ziel vor Augen dir ähnlicher werden. Amen. Wir können schon mal Epheser 4 aufschlagen. Wir gehen da weiter, wo wir auch aufgehört haben, in Vers 17. Und wenn man die Predigt heute mit einem Satz, was wir heute gehört haben, gut zusammenfassen könnte, wäre das eigentlich, was wir gerade im Kinderlied gesungen haben. Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Und das werden wir heute im Text sehen. Ihr könnt das gerne schon mal aufschlagen. Im Juli 2018 wurde Cristiano Ronaldo, einer der bekanntesten Fußballspieler, der damals bei Real Madrid, einer der erfolgreichsten spanischen Mannschaft gespielt hat, für 117 Millionen Euro von Juventus, der erfolgreichsten italienischen Mannschaft, abgekauft. Und jetzt stell dir mal vor, Juventus spielt in der Champions League, wo die besten Mannschaften gegeneinander spielen, gegen Real Madrid. Das Spiel geht los. Ronaldo, der gegen seine eigene Mannschaft spielt, wo er herkommt, bekommt beim Anstoß den Ball zugespielt, dreht sich aber zur eigenen Mannschaft, fängt an, die eigenen Spieler auszudribbeln, läuft auf den eigenen Torwart zu und schießt den Ball mit voller Wucht in den Winkel. Was für eine absurde Vorstellung, oder? Da ist jemand, der für einen teuren Preis gekauft wurde, 117 Millionen, der ein neues Trikot bekommen hat, der eine neue Mannschaft bekommen hat, der einen neuen Trainer bekommen hat und er geht aufs Spielfeld und fängt an, für das alte Trikot, die alte Mannschaft und den alten Trainer zu spielen. Und das, was sich im Fußball so absurd anhört, ist leider oft die traurige Realität und der Kampf für Kinder Gottes. Obwohl wir als Kinder Gottes vor Grundlegung der Welt ohne unser Zutun erwählt worden sind, obwohl wir nicht mit 117 Millionen Euro, sondern mit Christi eigenem kostbaren Blut stellvertretend am Kreuz losgekauft worden sind. Obwohl wir von Gott mit dem Heiligen Geist bis zur Erlösung wie mit einem Verlobungsring mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, obwohl wir einst eigentlich geistlich tot und von Natur Kinder des Zorns waren, die ohne Christus waren, kein Bürgerrecht hatten, fremd den Verheißungen, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt waren. Obwohl wir durch Christi Sühnopfer in seinem Leib vereint wurden und nun durch die Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt verkündigen, indem die unterschiedlichsten Menschen, ob Jude oder Grieche, Mann oder Frau, jung oder alt, arm oder reich, zusammenkommen und den einen Gott, den einen dreieinen Gott anbeten, der dieses Erlösungswerk vollbracht hat. Obwohl unser Heil unerschütterlich in den Händen Gottes verborgen liegt, laufen wir als Kinder Gottes in diesem Leben oftmals nur immer noch rüber zu unserem alten Trainer, spielen gegen die eigene Mannschaft, kleiden uns in alten Kleidern und wir hassen es, oder? Wir hassen es. Und ich denke, jeder, der ein wiedergeborener Christ ist, der kennt dieses Gefühl. Wir hassen es, mit der Sünde in unserem Leben zu leben. Wie oft sind wir als Kinder Gottes zutiefst betrübt über unsere Sündhaftigkeit und sehnen uns danach, endlich vollendet beim Herrn zu sein. Und nach allem, was wir in den ersten vier Kapiteln in Epheser über die souveräne Gnade Gottes im Leben der erwählten Kinder Gottes gelernt haben, ermahnt Paulus die Gläubigen, wie sie als Kinder Gottes nicht mehr nach alten Denkmustern, nach dem alten Leben wandeln sollen, sondern stattdessen von Gott an unserer Gesinnung erneuert werden, damit sie nach neuen Denkmustern wandeln, in einem neuen Leben. Und jetzt kommt hier eine tröstende Botschaft für dich. Wenn Paulus die Epheser dazu ermahnen muss, nun, womit hatten die Gemeinden zu der Zeit denn zu kämpfen? Ja, eben genau damit. Sie hatten eben genau damit zu kämpfen. Paulus zeigt aber einen Ausweg an und gibt uns mit seinen Worten, indem er diese Ermahnung bringt, gibt er uns mit seinen Worten in erster Linie die große Hoffnung, dass ein verändertes Leben tatsächlich möglich ist. Denn wenn es hoffnungslos wäre, dann wären seine Worte überflüssig. Und ich hoffe, du weißt zum Anfang dieser Predigt, dass egal in welcher Sünde du gerade verstrickt bist, ein verändertes Leben tatsächlich möglich ist. Und mit dieser Hoffnung im Hinterkopf soll diese Predigt dir heute eine grundlegende Antwort auf die Frage geben, wie genau ist das möglich? Und jetzt wollen wir den Text lesen, Epheser 4, die Verse 17 bis 24. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Ihr aber habt den Christus nicht auf diese Weise gelernt. Wenn ihr wirklich ihn gehört habt, oder da ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir werden uns zwei Punkte zu diesem Text anschauen und der Text gibt diese Gliederung sehr gut her. Erstmal, wie du nicht mehr leben sollst, die Verse 17 bis 19, und dann der zweite Punkt, wie du stattdessen leben sollst, die Verse 20 bis 24. Wir fangen mit dem ersten Punkt an, wie du nicht mehr leben sollst. Nun schaut mal in Vers 17. Sagt Paulus, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr fortan nicht wandelt. Nach allem, was Paulus bis zu diesem Punkt darüber gelehrt hat, was Gott getan hat, ja, was wir in Epheser 2 in der Schriftlesung hatten, wie Gott geistlich tote Menschen wegen seiner vielen Liebe lebendig gemacht hat, wie Christus verfeindete Juden und Nichtjuden in sich selbst, in dem Leib Christi vereint hat, wie diese Gemeinde, die vollkommene, die vielfältige Weisheit Gottes offenbart, wie Christus selbst, das war dann die letzte Predigt, hinabgestiegen, gestorben und in den Himmel aufgefahren ist und der Gemeinde Gaben gegeben hat, damit er alles erfüllte, wie er der Gemeinde Hirtenlehrer gegeben hat, um die einzelnen Stränge, jeden einzelnen von uns, wie ein kaputtes Fischernetz wieder ineinander zu flechten, damit wir als vereinte Gemeinde ein wirksames Fischernetz werden und die Einheit, die Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist gewirkt haben, repräsentieren. Nach allem sagt er nun: Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn. Und die Art und Weise, wie Paulus hier seine Ermahnung anfängt, zeigt, wie ernst die Lage eigentlich ist. Paulus bezeugt das, was er gleich sagen wird im Herrn. Und dieses Wort, was hier im Griechischen für bezeugt oder bezeugen steht, das kennen wir alle. Es ist das Wort Martyromai, Märtyrer. Das Wort kennen wir. Märtyrer kennen wir unter anderem als Menschen, die bis zum Tod für eine Botschaft einstanden. Paulus selbst steht für diese Botschaft ein. Er bezeugt im Herrn. Und das zeigt uns die Dringlichkeit, mit der Paulus hier die Epheser ermahnt. Und das macht auch nur Sinn. Ich meine, denk mal nur an das Beispiel vom Anfang über Ronaldo. Was für eine Schande wäre das für Ronaldo, angesichts dieser hohen Ablösesumme, wenn er tatsächlich so ein Verhalten an den Tag legen würde. Das wäre absolut absurd. Ja, wie viel ernster steht es denn um unser Leben in Heiligung angesichts dieser kostbaren Erlösung durch Christi stellvertretendes Sühnopfer? Heiligung, so herausfordernd das Thema sein mag, ist also unausweichlich für einen wahren, wiedergeborenen Christen. Nun schau mal weiter, was Paulus sagt in Vers 17, dass ihr fortan nicht wandelt, wie auch die Nationen wandeln. Die Aufforderung ist klipp und klar. Also wenn du eine Anwendung für heute haben möchtest, du sollst aufhören, wie die Nationen zu wandeln. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie wandeln denn die Nationen? Und Paulus nennt hier jetzt vier Merkmale, wie die Nationen wandeln. Und diese vier Merkmale, und das, ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf lenken, die bauen aufeinander auf. Achtet mal darauf. Als erstes nennt Paulus hier die Eitelkeit ihres Sinnes in Vers 17. Eitelkeit ist ein Wort, das gebrauchen wir kaum noch. Es kann auch mit Nichtigkeit übersetzt werden. Und das verfolgt den Gedanken von einem Hauch. Einem kurzen Verdampfen. Ich vergleiche es immer mit einer Silvesterrakete. Nichtigkeit bedeutet, die Silvesterrakete und vorbei. Nächstes Jahr kommt genau dasselbe nochmal. Und danach wieder dasselbe nochmal. Das ist Nichtigkeit. Die zischt einmal laut, explodiert und zack ist sie wieder weg. Und Paulus redet hier von der Eitelkeit ihres Sinnes. Nun, was meint er damit? Also die römisch-griechische Welt war ja eine Hochburg an Philosophen. Wer sich noch an Bernies Einleitungspredigt erinnert, der weiß, dass Paulus in diesen Umständen groß geworden ist. Das heißt, er kannte die römisch-griechische Philosophie. Und Philosophen wie zum Beispiel Platon, Aristoteles und Sokrates, alle drei lebten in Kleinasien, wo auch die sieben Sendschreiben aus der Offenbarung hingeschickt wurden und wo auch der Epheserbrief hingeschickt wurde. Und einer dieser namhaften Philosophen, nämlich Platon, sagte Folgendes. Achtung, gehe nicht hinaus, kehre in dich selbst zurück, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Mit anderen Worten, du brauchst lediglich deinen Nous, deinen Sinn. Und wenn du diesen erforscht, dann wirst du die Welt erklären können. Man erklärt die Welt also ausgehend vom Menschen. Und genau das ist das, was Paulus hier mit Eitelkeit ihres Sinnes meint. Nun fragst du dich vielleicht, warum ist das denn so schlecht? Die Antwort ist ganz einfach, weil Menschen versuchen, die Welt ausgehend von dem Menschen zu erklären, von dem die Bibel sagt, was wir in der Schriftlesung hatten, dass er geistlich tot ist, ein Kind des Teufels, von Natur unter dem Zorn Gottes steht, einem Menschen, von dem die Bibel sagt, dass er sein eigenes Herz nicht einmal erforschen kann. Ohne Gott ist es dem menschlichen Sinn unmöglich, göttliche Dinge zu erforschen und zu verstehen. Genau aus diesem geistlich toten Zustand der um sich selbst kreisenden Welt wurdest du bei deiner Wiedergeburt herausgerissen und lebendig gemacht. In 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31 steht: Denn seht eure Berufung, Brüder, das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Und Paulus hat diese griechische Philosophie im Hinterkopf, sondern, Vers 27, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Und jetzt Achtung, aus ihm aber, aus Gott aber, seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und genau deshalb sollst du fortan nicht wandeln wie die Nationen. Gott hat dir wahre Erkenntnis über dich selbst, über deine Verdorbenheit und über seine Gnade gegeben. Er hat dich aus dem geistlich toten Zustand zum Leben erweckt und hat Christus zu deiner Weisheit gemacht. Wie dumm wäre es, sich jetzt noch von dieser wunderbaren Erlösung zu entfernen und zu versuchen, mit eigenem Sinn und Verstand die Welt zu erklären. Dann lesen wir weiter davon, dass sie verfinstert am Verstand sind. In Vers 18 die ersten Worte, verfinstert am Verstand. Nun, in der Philosophie von Platon jetzt in dem Fall war der Sinn das unmittelbare Wahrnehmen. Also ich sehe etwas und das nehme ich wahr, und dann habe ich die Wahrheit in mir und dann denke ich über diese Wahrheit nach und dann entscheide ich, was ist richtig und was ist falsch. Das ist der Sinn. Der Verstand war etwas, was langfristiger war. Etwas, was die Dinge durchdacht hat. Etwas, was die Dinge beurteilen kann. Und von diesem Verstand sagt Paulus hier, dass er verfinstert ist. Natürlich kann der Mensch mit seinem Verstand Mathematik betreiben. Er kann auch objektive und logische Abläufe beurteilen. Aber was er nicht kann, ist geistliche Dinge beurteilen. Wisst ihr warum? Weil sein Verstand verfinstert ist, nimmt der natürliche Mensch nicht an, was des Geistes Gottes ist. In 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16, da lesen wir, der natürliche Mensch aber, der von seinem Sinn und Verstand beherrscht wird, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit, es ist ihm Dummheit und er kann es nicht erkennen. Warum? Weil es geistlich beurteilt werden muss. Ja, er kann es gar nicht erkennen, er kann es gar nicht durchdenken, er kann es gar nicht erleben, weil es geistlich beurteilt wird. Genau deshalb muss Gott einen Menschen zuerst lebendig machen, damit er das Evangelium versteht. Solange der Mensch kein geistliches Leben hat, ist er verfinstert am Verstand. Und genau dieses Wunder hat Gott bei dir vollbracht. Und deshalb sollst du nicht wandeln wie die Nation. Was für eine Schande wäre es, wenn wir dieses große Wunder schmälern, indem wir uns loslösen von dem, was Gott in uns bewirkt hat und versuchen, die Welt ohne ihn zu erklären. Nun, was passiert denn mit einem Menschen, der meint, sich selbst und die Welt mit seinem Sinn und Verstand zu erklären? Was ist denn so schlimm daran? Warum ist das für Paulus so ernst? Ganz einfach, so ein Mensch braucht gar keinen Gott. Er hat sich selbst. Sein Verstand ist sein Gott und alles, was ihm sein Verstand sagt, ist Gebot. Ja, tatsächlich gibt es keinen Menschen in dieser Welt, der sich selbst und die Welt beobachtet hat und zu dem Entschluss gekommen ist, dass er nicht mehr für seine Ehre, seine Bedürfnisse und seine Laune leben soll, sondern einzig und allein zur Ehre Gottes. Keinen einzigen Menschen. Und genau das ist der nächste Aspekt, den Paulus auch deutlich macht. In Vers 18, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und stattdessen wurdest du als Kind Gottes, als du noch geistlich tot warst, lebendig gemacht. Du wurdest in Christi Leib vereint und hast durch den Geist Gottes was? Zugang zum Vater. Und jetzt achtet mal darauf, wie diese Merkmale aufeinander aufbauen. Wenn ich meinen Sinn und meinen Verstand zum Gott habe, dann bin ich dem Leben Gottes entfremdet. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Wenn ich meinen Sinn und meinen Verstand zum Gott habe, dann bin ich dem Leben Gottes entfremdet. Und wenn ich dem Leben Gottes entfremdet bin, nach welchem Standard lebe ich dann mein Leben? Na, ganz einfach nach dem Standard, den meine Moral und meine Gefühle mir vorschreiben. Und das sagt Paulus mit dem letzten Aspekt, die, da sie alle Empfindungen verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Wenn meine Moral und meine Gefühle mir vorschreiben, was richtig ist, dann kann ich nicht anders, als mich selbst zum Maß aller Dinge zu machen und so zu leben, wie es mir gerade passt. Und das Ende davon ist, dass man sich selbst der Ausschweifung hingibt, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Was wir in unserer heutigen Welt sehen und erleben, ist das absolute Ausmaß davon, wenn Menschen ihren Sinn und Verstand zum Gott haben. Eine Welt, die alles anbetet, was einem selbst in den Kram passt. Den Klima, die Selbstbestimmung, die sexuelle Freiheit, die Gesundheit. Ja, wo ist denn der Standard für die Dinge, die gut und böse sind? Es gibt keinen, weil der Mensch selbst entscheidet, was gut und böse ist. Das, was für unsere Welt, für unsere westliche Welt gut ist, kann für den Menschen im Dschungel böse sein. Und das, was für den Menschen im Dschungel gut ist, kann für uns böse sein. Jeder nach seiner Sinneswahrnehmung, jeder nach seinem Verstand, ohne Gott, in völliger Hingabe zur Ausschweifung, um alle Unreinheit mit Gier auszuüben. Als Kind Gottes, der du aus diesem toten Zustand befreit wurdest, der du Christus als deine Weisheit empfangen hast, der du über deinen Sinn und deinen Verstand hinaus wirklich verstehen kannst, wie die Welt entstanden ist, wer der Schöpfer aller Dinge ist, wie verloren du vor diesem heiligen Gott bist und wie abhängig du von der Gnade durch Christus bist. Wandel nicht wie die Nationen. Und nun mögen vielleicht einige denken, so ging es mir zumindest, dass wir doch niemals nach so einem Denkmuster wandeln würden. Also, dass wir unseren Sinn und Verstand zum Gott haben und dass wir entfremdet dem Leben Gottes sind und uns selbst der Ausschweifung hingeben. Und ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht und ich war erschrocken, wie präsent das eigentlich für uns als Christen ist. In Dingen, die wirklich alltäglich sind. Ich habe nur drei Beispiele aufgeschrieben und ich will euch Mut machen, euren Alltag mal durchzugehen und selber darüber nachzudenken, wo trefft ihr Entscheidungen, wo handelt ihr, wo ihr nicht in das Wort Gottes schaut, sondern so, wie es euer Sinn und euer Verstand euch sagt. Achtet mal darauf. Drei Beispiele. Und das sind keine absoluten Aussagen, das sind nur allgemeine Beispiele, bevor es sensibel wird. Wenn du sündigst, was ist häufig die erste Reaktion? Wir ziehen uns zurück. Besonders bei Sünden, die mit Sucht zu tun haben, wo man es leid ist, damit umzugehen. Wir ziehen uns zurück. Nun, was denken wir in dem Moment? Unser Sinn und Verstand sagen uns, dass Gott uns nicht nochmal vergeben kann. Also müssen wir uns erstmal bewähren und Gott beweisen, dass wir es wirklich ernst meinen. In diesem Moment, was machen wir in diesem Moment? Wir entfernen uns selbst von Gott und machen unsere Moral zum Maß aller Dinge. Und wisst ihr, was häufig der Fall ist? Jetzt ist es ja eh schon zu spät, also kann ich weiter sündigen. Und erst irgendwann mal, wenn wir uns bereit fühlen, kommen wir zum Thron der Gnade. Das ist dieselbe Abfolge, die Paulus hier sagt. Nach dem Sinn und Verstand, wir entfernen uns von Gott und wir geben uns selbst der Unreinheit hin. Ein anderes Beispiel. Wie sieht es mit schlechten Gewohnheiten in deinem Leben aus? Du weißt ganz genau, dass die Art und Weise, wie du deinen Alltag gestaltest, absolut nicht biblisch ist. Du betest kaum, du liest kaum in der Bibel. Dein Alltag besteht aus Nachrichtenlesen oder Fernsehen. Egal welche Gewohnheiten. Ja, ihr könnt da einsetzen, was ihr wollt. Aber diese Gewohnheiten, die plagen dein Gewissen. Du weißt ganz genau, ich muss mich bessern. Was tun wir häufig? Wenn es wirklich weit gekommen ist und wir echt frustriert sind, wir googeln nach Maßnahmen, nach disziplinarischen Maßnahmen. 10 Tipps hier, 10 Tipps da, morgens kalt duschen, abends kalt duschen. Was erhoffen wir uns in diesem Moment? Wir erhoffen uns, durch eigene Taktiken, durch unseren Sinn und Verstand irgendwie besser zu machen, als wir sind. In dem Moment, wo wir aber hoffen, durch eigene Taktik, durch eigenen Verstand besser zu werden, entfernen wir uns automatisch von dem, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort, weil wir nicht auf seine verändernde Kraft vertrauen, sondern auf unseren Sinn und Verstand. Und was ist das Ende davon? Meistens wird es am Ende schlimmer, als es vorher war. Wisst ihr warum? Weil wir am Ende absolut frustriert sind und merken, dass all diese Tricks, all diese Tipps nicht hilfreich sind und wir geben auf. Warum? Und das ist das Tückische an der Sache. Weil wir am Ende unseren eigenen Standard runterschrauben und uns zufrieden geben mit dem, was wir haben. Wir geben uns der Unreinheit hin. Und ein letztes Beispiel, wie gesagt, das sind nur allgemeine Beispiele, wo es vor allem in unserer Zeit sichtbar wird, Christen und Psychotherapie. Psychotherapie versucht völlig losgelöst von der Bibel die Probleme überall hinzuschieben, aber nicht in den betroffenen Menschen. Ja, und sie hat auch gar keine andere Wahl, weil sie ihren Sinn und Verstand zum Gott hat und nie auf die Idee kommen würde, dass das menschliche Herz ein Beziehungsproblem zu Gott hat, welches eine radikale Veränderung von Gott benötigt. Jedes Mal, wenn Menschen versuchen, die Schuld auf Umstände, Familienhistorie, Familiengeschichte oder andere Dinge zu schieben, macht der Mensch seinen Sinn und Verstand zum Gott, verwirft das, was die Bibel über das menschliche Herz sagt, entfernt sich automatisch von Gott und schafft sich eine Entschuldigung für das eigene Verhalten. Und das Ende davon? Ich bin halt so, ich kann nichts dafür, also bleibe ich so. Man gibt sich selbst der Unreinheit hin. Und genau diese Handlungsweise entspringt einem Denkmuster, was den eigenen Sinn und Verstand höher stellt als die verändernde Kraft des Evangeliums. Und wir sind am Ende nicht besser als die Nation. Und so sind wir am Ende wie der Cristiano Ronaldo aus der Geschichte zu Beginn, der in einer neuen Mannschaft spielt, ein neues Trikot trägt, einen neuen Trainer hat und sich dennoch so verhält, als wäre er noch bei seiner alten Mannschaft mit dem alten Trikot, mit dem alten Trainer. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht für dich. Paulus erklärt uns, wie wir als Kinder Gottes tatsächlich leben können und sollen. Und das ist der zweite Punkt der Predigt, wie du stattdessen leben sollst. Schaut mal in Vers 20 und 21. Da sagt Paulus, ihr aber habt den Christus nicht so gelernt. Oder ihr aber habt den Christus nicht auf diese Weise kennengelernt, nicht durch euren Sinn und Verstand. Da ihr wirklich ihn gehört habt, die Übersetzung sagt hier, wenn ihr wirklich ihn gehört habt, ich werde gleich noch ein paar Worte dazu sagen, aber es wäre besser übersetzt, wenn man sagt, da ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist. Diese zwei Verse hier sind der starke Kontrast gegenüber dem, was Philosophie, der Sinn und Verstand dieser Welt uns gerne verklickern möchte. Es ist das radikale Gegenstück zu den Weisheiten dieser Welt. Es ist die Grundlage eines Gläubigen. Ihr aber habt den Christus nicht auf diese Weise kennengelernt. Wie? Wie haben wir ihn nicht kennengelernt? Durch unseren Sinn und Verstand. Wir haben Christus nicht durch unseren Sinn und Verstand kennengelernt. Wir haben ihn durch eine radikale Wiedergeburt, durch den Geist kennengelernt. Und dann meint Paulus, also er sagt, wir haben ihn nicht auf diese Weise kennengelernt. Was sagt er dann im Umkehrschluss? Wir haben ihn auf eine andere Weise kennengelernt, aber wir haben ihn kennengelernt. Wir haben ihn kennengelernt und ihr Lieben, das ist der Schlüssel zum veränderten Leben in Heiligung. Das ist die frohe Botschaft für dich. Denn du hast Christus kennengelernt, wenn du sein Kind bist. Sonst wärst du kein Kind Gottes. Und das gibt dir Kraft, wirklich nicht mehr so zu wandeln wie die Nation, die in Unwissenheit über sich selbst und ihren Sinn und Verstand zum Gott haben, alles anbeten, was nicht Gott ist, sich selbst den Begierden dahingeben, weil ihre Moral der Standard ist. Ihr aber habt den Christus nicht auf diese Weise kennengelernt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann trifft das auf dich zu. Du hast den Christus nicht auf diese Weise kennengelernt, aber du hast ihn kennengelernt. Wie hast du ihn denn kennengelernt? Na, ich beantworte erstmal die Frage, beziehungsweise ich gehe auch nicht wirklich ins Detail. Jetzt hört sich diese Formulierung hier, wenn man die Übersetzung liest, so an, als ob Paulus in Frage stellt, ob sie Christus wirklich kennengelernt haben. Ja, wenn man das so liest. Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt. Aber wenn man das mit so einer kritischen Betonung liest, dann könnte man das leicht in Frage stellen. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. In Epheser 1, Vers 15 macht Paulus bereits klar, dass sie ihn kennengelernt haben. Er sagt, nachdem er diesen wunderbaren Satz über die Errettung durch den dreieinen Gott beschrieben hat, sagt er, weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Paulus betont hier, ich habe von eurem Glauben gehört, ich habe von eurer Liebe gehört und deshalb danke ich Gott, weil ich weiß, dass er euch wiedergeboren hat. Paulus macht also deutlich, ihr habt ihn gehört. Mehrmals im Brief macht er deutlich, dass sie wirklich Kinder Gottes sind. Er nennt sie ja sogar in Epheser 1, in den ersten Versen, nennt er die Epheser die Heiligen und Treuen oder die Glaubenden in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Und man kann dieses, wenn ihr wirklich ihn gehört habt, auch übersetzen, indem man sagt, denn ihr habt ihn wirklich gehört und seid in ihm gelehrt. Benedikt Peters, und ich berufe mich jetzt auf eine Autorität, und ich mache das gerne, weil er seine eigene Bibelübersetzung schreibt, in seinem Kommentar, wie heißt das Buch? Der unausforschliche Reichtum des Christus, ist sein Kommentar zum Epheserbrief. Und da habe ich, er übersetzt dann auch immer schon seine eigenen, also hat da seine eigene Übersetzung drin. Also das gibt es noch nicht offiziell, die richtige Übersetzung, aber in seinem Kommentar sieht man das schon. Und da übersetzt er das folgendermaßen, indem er sagt, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, da ihr ihn doch gehört habt. Also Benedikt Peters übersetzt das so, also mache ich das auch sehr gerne so. Und auch andere sehr gute Griechisch-Professoren. Und was wir hier sehen bei Paulus, ist ein zentrales Prinzip für das neue Leben eines Gläubigen. Um wirklich ein verändertes Leben in Heiligung zu leben, brauchst du Jesus. Du brauchst Jesus. Du brauchst ihn nicht nur einmal, um gerecht zu werden. Du brauchst ihn jeden Tag aufs Neue. Ein verändertes Leben ohne das stellvertretende Leben und Sterben Jesu ist unmöglich. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. 10 Tipps hier, 10 Tipps da, hier 3 Tricks, hier 4 Tricks. Eine Taktik hier, eine Taktik da. Es ist alles nichtig, wenn es nicht mit dem Kreuz im Zentrum geschieht. Um wirklich ein verändertes Leben zu leben, reicht es nicht aus, wenn du dich zusammenreißt. Es reicht nicht aus, wenn du dich endlich anstrengst. Du musst dich daran erinnern, wie, auf welche Art und Weise hast du Christus kennengelernt. Das ist der Schlüssel zur Heiligung und deswegen fängt Paulus auch mit diesen Worten an, als starken Kontrast gegenüber den Philosophien dieser Welt und sagt, ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, da ihr wirklich ihn gehört habt. Und jetzt stellt uns natürlich die Frage, wie haben wir denn den Christus kennengelernt? Und das beantwortet Paulus uns glücklicherweise auch, schaut mal in Vers 22, nämlich, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Als erstes macht Paulus also deutlich, dass unser alter Mensch abgelegt wurde. Damit meint Paulus unsere von Sünden befleckte Natur. Als Adam gesündigt hat, kam die Sünde in die Welt. Ja, in Adam haben alle Menschen gesündigt. Alle Menschen sind schuldig wegen der Sünde Adams. Römer 5. Und jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, trägt die Schuld Adams in sich. Sein Sinn und Verstand ist von der Sünde befleckt. Aber in dem Moment, wo der Geist Gottes unsere Augen und Herzen für das Evangelium öffnet und wir wegen des Ziehens Gottes gar nicht anders können und wollen, als ein Ja zu ihm zu finden, erleben wir, dass diese von Sünden befleckte Natur auf Christus, der bereits vor 2000 Jahren tatsächlich für genau diese Schuld sein Blut vergossen hat, übertragen wurde. Du hast deinen alten Menschen abgelegt. Deine alte Natur wurde auf Christus übertragen und er hat die Schuld am Kreuz bezahlt. Im Gegenzug, schau mal in Vers 24, wurden wir bekleidet mit einem neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja, in dem Moment, wo wir aus reiner Gnade unsere Hoffnung voll und ganz auf den Gerechten geworfen haben, wurde seine perfekte Gerechtigkeit auf uns übertragen und wir stehen nun mit wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit vor ihm da. Im Gegenzug zu Adam hatte Christus ein perfektes Leben unter dem Gesetz geführt, und zwar nicht einfach nur, damit er sich als Sühnopfer qualifiziert. Nicht nur deshalb, nein, noch viel mehr, damit seine Gerechtigkeit unter dem Gesetz, in dem er allem gehorsam geworden ist, gegenüber Gott auf uns übertragen wird und wir vollkommen vor Gott dastehen. Und seit diesem Zeitpunkt, und das ist die Wiedergeburt, du bist gestorben in Christus und auferstanden durch den Geist, vom Neuen geboren. Deine alte Natur wurde abgelegt und Christi Natur wurde auf dich übertragen. Daran erinnert Paulus die Leute hier. Und seit diesem Zeitpunkt, schau mal in Vers 23, werdet ihr erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich, was wir hier lesen? Christus ist nicht nur für uns gestorben, damit wir ewiges Leben haben. Christus ist für uns gestorben, damit wir ein Leben zur Ehre Gottes führen können. Er hat uns mit seinem Geist versiegelt, damit wir erneuert werden, Stück für Stück, bis wir beim Herrn sind. Und deshalb fängt Paulus ja auch in Epheser 3, oder schließt Paulus diesen ganzen belehrenden Teil in Epheser 3 ja auch damit ab, indem er dafür betet, dass wir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Er erneuert uns Stück für Stück, er verändert unsere Gesinnung, damit wir nicht mehr wandeln wie die Nation. Es ist ein Leben allein aus Gnade. Und während Paulus in diesen Versen die grundlegende Theologie für ein Leben in Heiligung legt, dass es einzig und allein ausgehend von Christus, dem Gekreuzigten, funktioniert, fängt Paulus in den nächsten Versen an, bis zum Ende des Briefes zu beschreiben, wie das in unserem Leben sichtbar werden soll. Epheser 4, Vers 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. 4, Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. 5, Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. 5, Vers 22 bis 23. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Merkt ihr, was Paulus hier immer wieder macht? Er erinnert immer wieder daran, was Christus für uns getan hat und wie unsere alte Natur gestorben ist und seine perfekte Gerechtigkeit auf uns übertragen wurde. Und das ist das Einzige, was uns dazu befähigt, wirklich in Heiligung zu leben. Und das bedeutet nicht, dass wir uns ausruhen können. Das bedeutet, dass wir uns erinnern sollen, was hat er für uns getan, damit wir aus Liebe und Dankbarkeit in den Werken wandeln, die er zuvor bereitet hat. Das ist Heiligung. Heiligung, die durch und durch aus der Gnade Gottes funktioniert. Der Schlüssel für ein neues Leben liegt im Evangelium verborgen. Erst wenn ich mir im Klaren bin, was für ein herrliches Heil Gott in mir vollbracht hat, wie er meinen Sinn und Verstand lebendig gemacht, wie er mich herausgerissen hat aus dem Reich der Finsternis, wie Christus sein Blut für mich vergossen hat, was für einen kostbaren Preis er bezahlt hat. Erst dann werde ich in der Lage sein, ein Leben zu leben, welches nicht so aussieht, wie die Nationen leben, die ihre Sexualität, ihr Klima, ihre Gesundheit, ihre Bedürfnisse anbeten. Lieber Bruder und liebe Schwester, ich weiß nicht, in welcher Sünde du gefangen bist und womit du zu kämpfen hast. Und vielleicht sitzt hier auch jemand, der keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Der einzige Schlüssel, und es ist wirklich so einfach, der einzige Schlüssel, um deiner Bestimmung als Mensch nachzukommen und ein Leben zur Ehre Gottes zu leben, liegt im Evangelium, liegt in Christus Jesus. Und genau deshalb bleibt dir keine andere Wahl, als mit leeren Händen vor den Thron der Gnade zu kommen. Es gibt nur einen, der dieses Werk vollbracht hat, und das war Jesus, unser Herr. Was hätte der Ronaldo aus der Geschichte also tun sollen, um seiner Berufung nachzukommen? Er hätte sich daran erinnern sollen, mit was für einem Preis er losgekauft wurde, was für ein Privileg er hat, ein neues Trikot zu tragen und wie wertvoll seine neue Mannschaft ist. Ja, das allein wäre Ansporn genug, um seiner alten Mannschaft die Stirn zu bieten. Das ist eine erfundene Geschichte, falls das irgendjemand noch nicht verstanden hat. Ne? Und genauso ist es bei uns Gläubigen auch. Wie oft beten wir um mehr Disziplin oder um Kraft der Sünde zu widerstehen oder um mehr Ausdauer? Lieben, Gott hat uns vollständig ausgestattet. Er hat uns Christi perfekte Gerechtigkeit zugerechnet. Er hat uns ein neues Gewand gegeben. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Petrus formuliert das folgendermaßen in 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit gegeben hat oder geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Und dann sagt er weiter, deshalb sollt ihr allen Fleiß anwenden. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, völlig ausgestattet. Genau deshalb betet Paulus auch in Epheser 3 dafür, dass die Epheser am inneren Menschen gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Und das allein, was er vollbracht hat, das neue Herz, was er uns gegeben hat, die Gerechtigkeit, die er uns gegeben hat, den Geist, mit dem er uns versiegelt hat, befähigt uns dazu, in diesem neuen Leben so zu leben, wie es zur Ehre Gottes ist. Das allein befähigt uns dazu, allen Fleiß anzuwenden, sein Wort zu studieren, damit der Heilige Geist uns noch mehr überführt und noch mehr Christusähnlich macht. Das allein befähigt uns dazu, der Sünde zu widerstehen. Das allein befähigt uns dazu, einander zu lieben. Deshalb hör auf, wie die Nationen zu leben. Hör auf deinen Sinn und Verstand zu vertrauen. Erinnere dich daran, wie du Christus kennengelernt hast, damit du wirklich, und ich verspreche dir, 100% Erfolgsgarantie, damit du wirklich ein verändertes Leben aus der Kraft Gottes zu seiner Ehre leben kannst. Und ich möchte diese Predigt mit einem Gebet der Puritaner abschließen, welches genau diesen Gedanken besonders am Ende auf den Punkt bringt. Und danach singen wir das Lied »Sein Kleid für meins«. Ich möchte das Gebet vorlesen. Ewiger Vater, du bist über alle Maßen gut, doch ich bin abscheulich, erbärmlich, elend und blind. Meine Lippen sind bereit zu bekennen, doch mein Herz ist träge zu fühlen und meine Wege zögernd zu bessern. Ich bringe meine Seele zu dir. Zerbreche sie, verwunde sie, beuge sie, forme sie, enthülle mir die Missgestalt der Sünde, dass ich sie hasse, sie verabscheue, vor ihr fliehe. Meine Fähigkeiten waren eine Waffe der Revolte gegen dich. Als Rebell habe ich meine Kraft missbraucht und diente dem üblen Widersacher deines Reiches. Gib mir die Gnade, meine unsinnige Torheit zu beklagen. Gib mir, dass ich erkenne, dass der Weg der Übertreter hart ist, dass böse Wege elende Wege sind, dass wer sich von dir entfernt, alles Gute verliert. Ich habe die Reinheit und Schönheit deines vollkommenen Gesetzes gesehen, das Glück derer, in deren Herzen es regiert, die ruhige Würde des Weges, zu dem es ruft. Und jetzt Achtung. Und doch verstoße ich täglich gegen seine Gebote und verachte sie. Dein liebender Geist strebt in mir, bringt mir die Warnungen der Schrift, spricht in verblüffenden Vorhersagen, lockt durch geheimes Flüstern. Und jetzt Achtung. Und doch wähle ich Mittel und Wünsche zu meinem eigenen Schaden, verärgere, betrübe und provoziere ihn, mich zu verlassen. All diese Sünden beklag ich, klage und bitte um Verzeihung für sie. Schaffe in mir eine tiefere und beständigere Reue. Gib mir die Fülle eines göttlichen Kummers, die zittert und sich fürchtet, aber immer vertraut und liebt, das immer mächtig und immer zuversichtlich ist. Gib, dass ich durch die Tränen der Reue, und jetzt hört genau zu, das ist der Schlüssel zu allem, den Glanz und die Herrlichkeit des rettenden Kreuzes klarer sehen kann. Und ich denke, dieses Gebet spiegelt sehr gut wider, wie es uns geht, auf dem Weg der Heiligung. Und wir landen immer wieder vor dem Thron der Gnade, weil wir völlig abhängig davon sind, was er für uns vollbracht hat. Und jetzt wollen wir das Lied »Sein Kleid für meins« singen.